herzlich willkommen zu diesem Interview. Wir sitzen hier am Fuße des Arunachala und Sri Ramana Maharshi hat diesen Berg einfach als seinen großen Lehrer und seinen Guru bezeichnet. Und für viele Menschen hier in Indien gilt es einfach als der heiligste Berg. Was ist es, was dieser Berg uns lehren kann? Was können wir lernen von diesem Berg?
Nun, für mich ist das erstmal eine gewisse Unerschütterlichkeit, die der Berg symbolisiert. Ich meine, allein aufgrund der geologischen Lage, ja, in dieser Flachebene hier, und dann ist es fast die einzige Erhöhung in dieser Ebene. Und immer wenn ich auf den Berg schaue, da gibt es so zwei Perspektiven. Einmal das ganze Leben, was der ganze Trubel, der so am Fuß des Berges passiert, der ganze Lärm, die menschlichen Schicksale, die dort ablaufen, geboren werden, krank werden, leben, sterben, schöne Ereignisse, nicht so schöne Ereignisse. Und dann schaut man auf den Berg rauf und dann sieht man irgendwie, der Berg ist total in Stille, so massiv, wo sich nichts rührt. Und der in gewisser Weise in Frieden ist mit all dem, was passiert um ihn herum. Insofern ist diese unerschütterliche Frieden und die Präsenz, das ist für mich eine starke Kraft oder Ausstrahlung, die dieser Berg hat.
Sowohl ein gutes Sinnbild, ja, wie eine Metapher oder ein Symbol, kann aber auch wirklich, wenn wir uns auf einer anderen Ebene darauf einlassen, wie ansteckend wirken geradezu. Ja, wenn wir die sehen, wie auch am Berg, an der Oberfläche, wie Thorsten gerade sagte, dieses Leben sowohl über Menschen, Tieren als auch Vegetation stattfindet, ja, und sicherlich auch der Berg selber, ja, an der Oberfläche. Auch da gibt es Bewegungen, wenn wir genau schauen, ja, die ganzen kleinen Steinchen, die da rumrollen. Und doch gibt es etwas im Zentrum, was sich nicht rührt. Und darauf kann er uns hinweisen, auch in unserem Erleben. Und dann, wenn wir uns darauf einlassen, dann kommen zugleich all diese verschiedenen Aspekte des Seins auch hervor. Ja? Es leuchtet wie in diesen verschiedenen Facetten hervor, auch diese Klarheit der Intelligenz, die dann offenbar wird, ja, wenn das Denken zur Ruhe kommt, das sich mit den Oberflächenphänomenen beschäftigt. Und darin, in dieser Stille und Reglosigkeit, wenn das Herz sich öffnen kann, ist da diese Süße der Liebe. Ja? Und so wird es irgendwie nachvollziehbar, einfach um mal für den Verstand nachvollziehbare Erklärung zu geben. Denn für mich war das anfangs fast wie erstaunlich, wenn nicht gar befremdlich, dass man mit einem Berg so eine Liebesaffäre haben kann, wie Ramana sie gehabt hat und wie wir sie hier teilweise oder eigentlich alle, die sich darauf einlassen, auch erleben, ja, dass man für einen Berg so eine zärtliche Liebe empfinden kann, ja, die sich natürlich letztendlich nicht auf den Berg richtet, ja, sondern auf diese Essenz des Seins, auf diese Reglosigkeit, aus der alles hervorgeht, ja, und das ist dieses Leben, was dann entsteht, ist liebevoll. Und da ist diese Süße der Kostbarkeit.
Kannst du ihn sehen? Ist er drauf?
Man könnte sagen, auch der Berg schaut dieses Leben um sich herum an und er greift nicht ein. Ja? Er hat keine Werturteile, sagt nicht, das sollte geschehen oder das sollte bleiben, das sollte sich verändern. Das ist halt einfach nicht da. Und in dem Sinne ist es sowas wie die Wahrnehmung, dass alles geliebt wird, alles vollkommen ist, aus der Essenz dieser Stille heraus. Und natürlich ist es nur ein Sinnbild. Natürlich, wenn wir geologisch auch betrachten oder die Erdgeschichte, dann verändert sich dieser Berg genauso wie alles andere. Ja? Aber es ist in dem Sinne ein Symbol und ein Sinnbild für diese tiefere innere Essenz des stillen Gewahrseins in uns selber.
Wenn wir aus dem Westen jetzt hierher kommen zu diesem Berg, was können wir tun, um uns wirklich auf diesen Berg einzulassen?
So werden wieder Berg oder das, diesen Geschmack von Nichtstun, sich davon anstecken lassen.
Ja. Tatsächlich eher mal innezuhalten mit all dem Tun, was wir normalerweise tun, um uns abzulenken von dem, was schon da ist, wenn es nicht von Tun verdeckt und überlagert wird.
Und es scheint für viele Menschen gar nicht einfach zu sein, wirklich innezuhalten. Was können wir tun, um innezuhalten?
Genau genommen ist es das Allereinfachste überhaupt. Ja, denn einfach nur nichts zu tun und selbst das nicht weiter zu tun, was du schon tust, ist eigentlich das Einfachste. Es ist nicht immer leicht, ja, weil die Gewohnheit stark ist und wenn man mal Schwung gewonnen hat, dann scheint es wie von selber weiter zu wollen. Ja, und dann scheint es manchmal sogar erst so etwas wie eine Kraft und eine Entschlossenheit zu brauchen, um innezuhalten und sich dem zu entziehen, ja, um nicht einfach mit der Gewohnheit weiter zu wollen.
Und diese Kraft, ich meine, deshalb bringen wir auch Leute hierher, der Berg an sich, wenn man sich darauf einlässt und auch die Lehrer, die hier gelehrt haben, die Menschen, die tatsächlich diese innere Ruhe ganz lebendig und umfassend erfahren haben und die dann viele, viele Lehrer, viele Weise und Mystiker haben an diesem Berg gelebt. Und da, wo sie gelebt haben, da gibt es so eine unterstützende Kraft, ja, fast sowas wie ein magnetisches Feld oder ein Kraftfeld, wenn man dort hineingeht, dann erleichtert das dieses Anhalten, dieses Innehalten. Das sind die Berichte, die man von zum Beispiel bei Ramana immer wieder hört. Einfach nur dadurch, dass Leute ihm nahe gekommen sind, in den Raum gegangen sind, wo er gesessen hat auf seinem Sofa und er hat nichts gesagt und saß nur da in Stille. Alleine dadurch ist sozusagen der sorgende und unruhige Verstand zur Ruhe gekommen. Einfach nur durch die Präsenz des Meisters sozusagen. Das ist eine unterstützende Kraft. Das ist vielleicht nicht alles, ja. Nicht der ganze Aspekt von der Erdeckung von innerem Frieden, aber ja, es sind unterstützende Kräfte und deshalb nutzen wir das auch und deshalb kommen wir hierher und laden Leute ein, mit uns hier zu sein.
In einem gewissen Sinne ist es wie, als ob da eine verdichtete Atmosphäre ist. Ja? Wenn wir uns vorstellen, die Luft ist so dicht, dass sich die Gedanken nicht mehr so leicht bewegen und dann wird es leichter, hier zurückkommen und zu entschleunigen. Und sowieso natürlich, ja, in diesem Sinne, gerade für Westler, wenn wir hierher kommen, wird Indien auch nicht mal so. Ja. Dann kann dieser Kulturschock auch eine Gelegenheit sein, die wir so nutzen können, um uns anzuhalten. Und all dieses Selbstverständliche laufen, überhaupt zu bemerken. Und in Indien ist es sowieso sehr viel schwerer, schnell zu laufen. Nicht nur wegen der Hitze, es ist irgendwie wie die ganze Kultur ist hier so anders, dass es viel schwerer ist, mit der gewohnten westlichen Geschwindigkeit unterwegs zu sein.
Und der gewohnten westlichen Kontrolle, ja. Und der Rigidität manchmal, ja. Das muss so und so geschehen und in der und der Zeit. Ja, das wird durch die indische Kultur gesprengt. Und man, entweder gibt man sich dem hin und dann gibt es auch so eine Art Öffnung und so ein Einschwingen in diese Weite und Unkontrollierbarkeit. Oder man leidet halt drunter und will es immer so haben, wie man es gewohnt ist aus der eigenen Kultur.
Und selbst das kann dann nützlich sein, ja, wenn wir das als Hinweis nutzen, dass das Leiden zunächst mal bewusst wird. Dann gibt uns das die Chance zu merken, was wir tun und wie wir leiden und damit aufhören zu können.
Sri Ramana Maharshi ist ja mit 16 Jahren hier zu diesem Berg gekommen und hat sein ganzes Leben dann hier verbracht. Und viele auch westliche spirituelle Lehrer beziehen sich auf Ramana. Was bedeutet Ramana für euch?
In gewisser Weise ist er so ein menschlicher Berg, ja. Das ist das, was ich so ansteckend fand, vor allen Dingen vielleicht erstmal in den Bildern von Ramana und den Videoaufnahmen, ja. Dass das spürbar ist, da ist ein Mensch, in dem dieses tiefe Innehalten stattgefunden hat und der darin ruht, der in gewisser Weise dieses Unberührte im positiven Sinne, friedvoll, unberührt, ein Beispiel dafür ist und alles ansteckend wirkt. Es gibt so wunderbare Videoaufnahmen von ihnen, wo, wo irgendwie eine Feier in dem Ashram ist und um ihn herum ist Trubel und es kommen hunderte von Menschen und da brennt dann noch so ein Räucherstäbchen ab und die bewegen sich durch die Luft und das zieht so durch den Raum und man sieht Ramana und der ist fast wie eine Statue da, ganz still, kein Augenzwinkern, nichts. Und es ist so faszinierend zu sehen, dass es möglich ist, dass ein Mensch gestoppt ist, sozusagen. Das heißt nicht, dass Ramana immer in einem solchen Zustand war. Er war auch, hat auch ganz normale Zustände erlebt und hat gearbeitet im Ashram. Aber das zu merken, da ist ein Mensch, in dem etwas angehalten hat. Das normale Suchen und haben wollen und die Angst und alles Mögliche.
Und darin dann wiederum dieses Liebevolle, was vorscheint, ja? Wenn das gestoppt ist, ist auch das Trennen gestoppt und das Unterscheiden und das Herz ist offen. Und da ist diese liebevolle Zärtlichkeit geradezu, die er ausstrahlt irgendwie und die ansteckend wird. Und darin sind wir glücklich, ja? Das ist süß, das ist natürliche Freude.
Und Frieden, ja, und befriedigt auch, ja. Das ist das, finde ich, einen spannenden Begriff, dieses wirklich, wonach wir suchen, wonach jeder Mensch letztendlich sucht, ist sowas wie Glück oder Befriedigung, wirklich, wirklich befriedigt, satt zu sein, voll erfüllt zu sein, ja. Und in befriedigt steckt Frieden, ja. Und das ist das, vielleicht ein Geschmack, den Ramana am meisten auch ausgestrahlt hat, dass es einfach möglich ist, in Frieden zu sein und sogar noch mehr, als dass wir in Frieden sind, getrennt von Frieden, sondern irgendwie zu merken, Frieden ist das natürliche, auch eigene Sein. Es ist nicht wie, es ist draußen, sondern es ist in mir, es ist, was ich bin und dann wird es auch im Außen auch wahrgenommen, dass alles ist.